Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das Lied von Georg Weisel, das ist eine Vertonung von Psalm 24, eben unserem heutigen Predigttext. Psalm 24, wo hatte der eigentlich seinen Ort? Wo wurde der zum ersten Mal aufgeführt, dieses Lied, oder wo war regelmäßig der Ort, wo er gesungen und gebetet wurde? Nun, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Psalm 24 ist ein Pilgerpsalm. Von überall aus dem ganzen Land Israel kamen die Leute zusammen. Und sie kamen zusammen Richtung Stadt Jerusalem. Von weit her war schon sichtbar der Hügel und auf dem Hügel jener Tempel. Der Tempel der Juden, der Tempel in Jerusalem, jene Stelle, wo heute der Felsendom gebaut ist. Warum kamen die Pilger hierher in den Tempel? Nun, die Größe des Tempels versetzte in Staunen. Aber sie war nicht der Anstoß, weshalb sich die Pilger auf den Weg gemacht hatten. Die Architektonik des Tempels beeindruckte, aber sie war nicht der Grund ihres Kommens. Die Kunst im Tempel und am Tempel, sie faszinierte, aber deswegen machten sich die Pilger nicht auf den Weg. Warum kamen sie an diesen Ort von überall her? Sie kamen deshalb an den Ort, weil Gott versprochen hatte, dass er hier auf diesem Berg wohnt, dass hier seine Gegenwart spürbar, erlebbar ist. Nicht in dieser naiven Vorstellung, als würde man Gott in ein Haus einsperren können. Nein, das wussten die Menschen damals und so hat es Gott gesagt, der Tempelberg ist der Fußschemel der Gottheit. Aber er war nun eben ein verlässlicher Ort, wo Gott konkret erfahrbar war. Da wird es einige unter den Pilgern gegeben haben, die hatten so ein paar ihre Zweifel. Da war es nicht gut gelaufen und die Frage, wie ist das mit diesem Gott, wie haben wir ihn zu verstehen, wie können wir ihm begegnen, die war nicht klar. Und genau deshalb machten sie sich auf den Weg Richtung Jerusalem zum Tempel, weil Gott dort versprochen hatte, dass er verlässlich zu begegnen ist. Und dann wird es einige gegeben haben unter den Pilgern, die waren am Fragen, wie ist das? Gibt es denn überhaupt einen Gott? Oder sollten wir nicht einem anderen Gott mehr anhängen? Aber das war das Versprechen und deshalb machten sie sich auf Richtung Jerusalem zum Tempel, um Gott verlässlich zu begegnen, weil er versprochen hatte, hier bin ich gegenwärtig. So wie Sie sich heute Morgen vielleicht auf den Weg gemacht haben. Vielleicht auch mit Fragen. Hier im Gottesdienst versammeln wir uns doch nicht als die, die zu 150% gewiss sind, die nie zweifeln, denen alles klar ist, sondern wir sind hier zusammen mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit unserer Einsamkeit, mit der Sehnsucht danach, dass wir Gott erleben. Und hier, auch im Evangelischen, in der Kirche, hier in der Gemeinschaft ist Gott verlässlich gegenwärtig. Weil das hat er versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Sicherheit haben wir. Gott zeigt sich hier verlässlich. Hier können wir ihm verlässlich begegnen. So wie die Pilger sich damals Richtung Tempel auf den Weg gemacht haben, um einen Ort der verlässlichen Gegenwart Gottes zu erfahren, dort sind sie ihm begegnet. so wie wir hier auch verlässliche Gegenwart Gottes haben. Und jetzt, wie ist das mit den Pilgern? Wenn sie sich auf den Tempelberg hinaufschieben mit immer mehr werdenden Menschen, dann ist allen klar, so einfach kommen wir nicht in den Tempel. Es geht nicht nach der Melodie, hoppla, jetzt komme ich, alle Türen auf, alle Fenster auf. Nein, so kann man diesem Gott nicht begegnen. Dieser Gott ist ein heiliger Gott und wir kommen nicht zu ihm hindurch. Es gibt schwere und schwerwiegende Einlassbedingungen. Gerade eben haben wir es gelesen, ich rufe es uns nochmal in Erinnerung. Was sind denn die Einlassbedingungen? Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und dann heißt's: wer unschuldige Hände hat, wer reinen Herzens ist und wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug. Nun ehrlich, also Lug und Trug, das bin ich nicht, hoffe ich zumindest. Aber mit den anderen Dingen, unschuldige Hände und dann auch noch ein reines Herz. Natürlich, freilich, ich tue Dinge nett und lieb und bin artig. Aber wie sieht's dann mit dem Herz aus? Wie oft tue ich die Dinge und denke dann in der Stille bei mir mei Sach? Wie ist das mit den Einlassbedingungen? Komme ich da nicht rein? Die Lösung liegt in einem Auslegungsproblem. Und in dieses Auslegungsproblem will ich Sie mitnehmen. Es gibt zweierlei Ausleger. Die einen Ausleger, also es geht um die Frage, wer fragt denn die Frage, wer darf hinein? Die einen Ausleger sagen, die Pilger sind's. Die Pilger, die sich den Berg hinaufschieben, die stehen jetzt vor den Pforten des Tempels und fragen die Türhüter, die Pförtner, die Priester, die müssen es ja wissen, ihr Lieben, wer darf hinein? Wer darf den Tempel des heiligen Gottes betreten? Und dann sind's die Türhüter, die sagen, Obacht, drei Dinge müsst ihr erfüllen und erst dann dürft ihr rein. Und die andere Gruppe der Ausleger sagt, nein, es ist gerade umgekehrt. Es sind nicht die Pilger, die fragen, wer darf hinein, die haben sich ja den langen Weg auf den Weg gemacht. Die haben die ganze Mühsal, die tagelange Wanderung ja auf sich genommen. Sie wissen um die Einlassbedingungen. Die Priester sind's, die den Berg runter den Pilgern zurufen, ihr lieben Pilger, wer darf denn hinein? Und dann antworten die Pilger, wer unschuldige Hände hat, reines Herzens ist und nicht falsche Eide schwört. Das ist so ein bisschen wie der Konfirmandenunterricht, wie der Konfirmationsgottesdienst. Wenn der Pfarrer die Konfis fragt, ihr lieben Konfis, was ist die Taufe? Dann fragt er doch die nicht, weil er es nicht weiß. Und dann fragt er die Konfis auch nicht, weil sie jetzt erst ihre Antwort überlegen müssen, sondern, sie haben es gelernt, die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott und so weiter. Die Konfis bekennen es im Angesicht der Gemeinde. So verhält sich's. Und so stelle ich mir das mit den Pilgern auch vor. Sie wissen um ihre Unheiligkeit. Sie wissen um die Einlassbedingungen, aber sie bekennen sich zu diesem Gott. Und sie rufen Gottes Gerechtigkeit an, so heißt es dann in Vers 5. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Sie bekennen, wir brauchen den Gott, der uns gerecht macht. Wer darf hinein auf des Herrn Berg Tempel, wer unschuldige Hände hat? Wer das bekennt? Wer sagt, ich habe mich darauf vorbereitet? Ich begehre Einlass. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, ist auch eine Absichtserklärungszeit, wo wir sagen, wir begehren Einlass als das wandernde Gottesvolk. Wir wollen uns vorbereiten, setzen all unsere Mühe dran, dass wir rein dastehen vor unserem Gott. Und wissen doch gleichzeitig, wir brauchen den Gott, der uns gerecht macht. Öffne uns die Türe, Herr. Das ist unsere Bitte. Und jetzt hat dieser Psalm einen zweiten Teil, eben jenen bekannteren Teil, und da wechselt die Perspektive. Da sind es nicht die Pilger, die Einlass begehren im Heiligtum, sondern da ist es Gott, der Einlass begehrt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Nun ist's Gott, der vor der Türe steht, vor den Türen dieser Welt und unserer Herzenstür. Und bevor wir ihm aufmachen, müssen wir jetzt klären, wer ist denn der, der Einlass begehrt? So wie ich es meine Kinder sage, wenn es klingelt, gange dann Hausbrechanlage und fraget erst, wer ist da? Wer will rein? Und so müssen wir es hier auch fragen. Wenn Gott Einlass begehrt, an unserer Türe klingelt, wer ist denn der, der da kommt? Mach doch nicht jedem x-beliebigen auf. Ich entdecke in diesem Psalm drei Antworten auf die Frage, wer ist Gott? Keine Sorge, es kommt jetzt nicht erst die drei Punkte, wo es dann nochmal so lang geht. Es sind drei kürzere Punkte. Wer ist der, der Einlass begehrt? Psalm 24 sagt, es ist der Schöpfer. Es ist der Schöpfer, der Einlass begehrt. Er hat den Erdkreis gegründet und die darauf wohnen. Hier begehrt einer Einlass, der die Welt gemacht hat, der mich gemacht hat, der diese Welt kennt, der mich kennt, dem ich sie nicht erst erklären muss. Mach die Tore auf, ist keine unverschämte Bitte eines fremden Gottes, sondern ist die Bitte dessen, dem diese Welt und dem mein Leben gehört. Er kommt in sein Eigentum. Vielleicht so wie in dem Film von Papa Anteportas. Ich hoffe, Sie kennen ihn, wenn nicht, schauen Sie sich an, von Loriot. Loriot wird in den Ruhestand gezwungenermaßen verabschiedet und kommt dann nach Hause, wo seine Frau da ist und in der Stille und Beschaulichkeit den Haushalt macht und erschrickt zutiefst, als dann ihr Mann im Wohnzimmer steht. Und die Antwort von Loriot ist dann die, ich wohne hier. Und erst dann beginnt das ganze Drama in der Geschichte, aber das ist eine andere Geschichte. So klingelt Gott an unserer Haustür. Nicht als ein Fremder, vielleicht unerwartet und ein bisschen erschrocken für uns, aber er kommt doch in sein Heiligtum, in sein Eigentum. Wenn ich bei uns an der Haustür klingel, na will ich doch eingelassen werden. Da gehöre ich doch hin, da gehöre ich doch rein. Wehe dem Kind, das dann die Haustür nicht aufmacht. Also, wer kommt? Er kommt als der Schöpfer dieser Welt. Als was kommt er denn noch? Er kommt als der König der Ehre. Was ist damit gemeint? Nochmal die Türklingel. Wenn es an der Türe klingelt, dann gibt es für mich zweierlei Arten von Leuten, die klingeln. Die einen wollen was und denen mache ich ungern auf. Und die anderen, die bringen was. Da mache ich gerne auf, im Postboten, denen die Predler bringen und all denen, die Gutes bringen. Da wünsche ich mir dann manchmal, dass es nicht das Pfarrhaus ist und ich meiner Frau sagen könnte, bei der andere Agang Donau und sage, ich bin nicht daheim. Es gibt zweierlei Arten von Menschen, die an der Türe klingeln. Und jetzt müssen wir klären, was ist das für ein Gott? Bringt er was oder will er was? Und die Antwort ist die Antwort, er ist der König der Ehren. Und das ist gleichzeitig eine tröstliche Antwort für alle, die sich schwer tun mit ihrem Gewicht. Denn im Hebräischen heißt Ehre eigentlich Gewicht, Kavod. Das ist das, was auf der Waage anzeigt, wenn Sie abends oder morgens, je nachdem wann Sie draufstehen, was an der Waage draufsteht. Hebräisch Kavod, Gewicht, Schwergewicht. Kavod, Gewicht. Dahinter steckt die Vorstellung, Wer Gewicht hat, ist wichtig. All denen, die echt sich schwer tun, nehmen Sie das als Trostwort mit. Wer Gewicht hat, ist wichtig. Warum? Weil der sich's leisten kann. Wer Wohlstand hat, der bringt was auf die Waage, der hat was zu sagen. Im Deutschen steckt unter Gewicht ja auch das Wort wichtig. Ich bin wichtig. Schwergewicht. Kavod heißt im Hebräischen aber nicht nur Gewicht, Schwergewicht, sondern auch heilig. Unser Gott ist ein Schwergewicht. Er ist ein heiliger Gott. Warum? Weil er Ressourcen hat. Er bringt was mit. Er kommt nicht als der Bittsteller, sondern mit seinem ganzen Schwergewicht klingelt er an unserer Haustür. Er gehört nicht zu denen, der als Bedürftiger bittet, sondern er kommt als Gewichtiger, als ein König der Ehre, der die Hände, die Arme voll mitbringt. Ihm machen wir die Türe auf, einem, der Ressourcen hat. Und als was kommt er noch? Er kommt noch als der, der Sieger ist. Nochmal zur Türklingel. Wenn nun ein Handwerker klingelt, dann stelle ich nicht die Frage, was bringt er mit, sondern ich stelle die Frage, kann auch etwas oder kann nichts. Und das ist die Frage, die wir Gott stellen. Kann er etwas? Hat er Kraft, die Dinge zu ändern? Und Psalm 24 gibt die Antwort und sagt, er kommt als der Herr Zebaoth. Zebaoth hebräisch heißt Herr der Heerscharen. Er kommt als der Krieger und er kommt als der Sieger. Da tun wir uns mit unseren friedensgeprägten mitteleuropäischen, westeuropäischen Ohren ein bisschen schwer. Denn wir mögen das nicht so sehr mit dem Krieg und Siegen. Und es geht ja auch jetzt nicht darum, dass wir zum Militarismus aufrufen, angesichts der Kriege, die wir haben. Aber vielleicht verstehen wir gerade bei den Kriegen, die gerade uns plagen, verstehen wir das, dass man nochmal anders denkt, wenn ich betroffener bin, wenn ich angegriffener bin, dass ich mich dann danach sehne, dass einer an meiner Seite kämpft, dass einer Mittel hat und für mich kämpft und siegt. Gott kommt nicht als das Plüschgöttchen, was immer nur beschaulich, pflegeleicht in der Schublade oder auf der Kommode zu verstauen ist, sondern er kommt als der Kriegsgott, als der Anführer der Heerscharen, als der, der siegt, der auch die Siege kämpft und die Siege ficht, die Kämpfe, die mich sonst plagen, die Mächte der Finsternis, die sich immer wieder aufbäumen. Da, wo ich zu kämpfen habe in meinem Leben, der begehrt Einlass, der kämpfen kann und siegen wird. Und dem mache ich gern die Tür auf. Und jetzt zum Schluss noch ein kleines Schmankerl, was mir auch jetzt erst aufgegangen ist, was ich jetzt erst entdeckt habe, als ich diesen Psalm noch einmal genauer angeschaut habe. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch oder macht hoch die Tür, die Tor macht weit, heißt wörtlich eigentlich ganz anders. Wörtlich heißt es eigentlich, ist es die Anrede an die Türe. Du Türe, geh auf. Du Türe, heb dich aus den Angeln. Du Türe, werde weit, dass der König einzieht. Du Türe, wer ist denn damit gemeint? Jesus sagt einmal von sich, ich bin die Tür. Und manchmal ist es so, wenn Jesus von sich etwas sagt, dann gilt es auch für die Gemeinde. Ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er an anderer Stelle, ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht müssen wir es hier so auch verstehen. Jesus ist die Tür, ich bin die Tür. Und jetzt die Aussage, ihr seid die Tür. Ihr Gemeinde. Ihr seid die Tür, durch die der Herr der Herrlichkeit, der starke Gott, der siegende Gott, der mit Ressourcen, dass der einzieht in diese Welt. Hebt euch aus den Angeln, werdet groß. Seid nicht eng und engstirnig, sondern seid so, dass Gott einzieht in diese Welt. In euren Ort, in eure Familien, macht euch weit, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Der Herr, stark und mächtig. Er ist der König der Ehre. Amen.